ARD Sounds.
Hefte raus, Klassenarbeit. Wir schreiben jetzt zumindest in Gedanken eine Chemieklausur mit dem Stoff von Klasse 8, 9, würde ich sagen. Und eine der Fragen lautet, wie funktioniert Elektrolyse? Und keine Sorge, falls jemand chemisch nicht so interessiert ist, wir sprechen natürlich auch über Klimaschutz, denn die Elektrolyse ist essentiell für die Herstellung von Wasserstoff. Speziell um grünen Wasserstoff geht es in dieser Ausgabe vom ARD Klima Update, das ihr alle 14 Tage werbefrei in ARD Sounds findet. Aktuell macht Wasserstoff etwa 2% des Energiemixes in der Europäischen Union aus. Da ist also noch Luft nach oben und vor allem 95% dieses Wasserstoffs werden durch fossile Brennstoffe erzeugt. Das wiederum setzt jährlich bis zu 100 Millionen Tonnen CO2 frei. Das ist natürlich ein Problem auf dem Weg zur Klimaneutralität. Darum klären wir heute, wann kommt in großem Umfang grüner Wasserstoff und welche Rolle spielt er künftig bei der Energieversorgung. Ich spreche darüber mit meinem Kollegen Ralf Geißler, der für ein gigantisches Langzeitprojekt zum Kohleausstieg umfassend auch zu grünem Wasserstoff recherchiert hat. Und ich spreche auch mit Professorin Claudia Kempfert vom DIW in Berlin. Ich bin Theresa Brenner von MDR Aktuell. Los geht's, schön, dass ihr zuhört.
Das ARD Klima-Update.
Ich sitze in Leipzig im Studio hier von MDR Aktuell und mir gegenüber sitzt mein Kollege Ralf Geißler. Hallo Ralf.
Hallo Theresa.
Du bist ja seit vielen Jahren Wirtschaftsreporter und bist in den vergangenen Jahren aber auch mehr und mehr zum Energieexperten geworden. Das liegt unter anderem an dem Langzeitprojekt Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, bei dem ihr den Braunkohleausstieg hier im Mitteldeutschen Revier sehr ausführlich, engmaschig begleitet. Erklär mal bitte kurz, was das für ein großes, umfassendes Projekt ist.
Also das Projekt Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Wir haben uns, als die Bundesregierung den Kohleausstieg beschlossen hat, gefragt, was macht das eigentlich mit einer Region, die über Jahrzehnte von der Kohle gelebt hat? Und wir haben uns dann entschieden, dieses mitteldeutsche Braunkohlerevier über einen längeren Zeitraum journalistisch immer wieder zu begleiten, zu gucken, was wird aus den Dörfern, die eigentlich noch weggebaggert werden sollten, jetzt aber bleiben können, was wird aus den Kohlearbeitern, die mit der Kohle ihr Geld verdient haben, aber auch, wo kommt eigentlich dann in Zukunft die Energie her? Bisher waren das Energieregion. Die haben Deutschland mit Strom versorgt, unter anderem. Machen die das auch in Zukunft dann eben nur mit erneuerbaren Energien? Das ist das Projekt und wir machen das jetzt das fünfte Jahr, fahren also immer wieder hin, treffen immer wieder die gleichen Leute und schauen uns an, wie der Kohleausstieg eine Region verändert.
Und wenn du sagst, welche Energie spielt da künftig eine Rolle, das könnte ja auch Wasserstoff sein, idealerweise grüner Wasserstoff, um den soll es heute gehen. Und es wird bunt, kann man eigentlich sagen, denn ich hatte mal gelesen, es gibt ja grauen und grünen Wasserstoff und sogar von goldenem Wasserstoff ist manchmal die Rede und schwarz und braun gibt es auch noch. Welche Farben sind so gängige Bezeichnungen und was bedeutet welche Farbe?
Ja, also goldener Wasserstoff, da musste ich selber erstmal nachgucken. Ich habe auch erst gedacht, goldener Wasserstoff, das ist das, was Donald Trump im Oval Office herstellt? Oder wo kommt der her? Tatsächlich, goldener Wasserstoff ist Wasserstoff, der ganz natürlich vorkommt, den man einfach als Wasserstoff aus dem Boden holt. Das macht man bisher aber eigentlich kaum. Was man aber tut, ist, man stellt Wasserstoff aus Erdgas her. Das ist der sogenannte graue Wasserstoff. Man kann dann diesen grauen Wasserstoff so herstellen, dass man das CO2, was dabei entsteht, auffängt. Da spricht man von blauem Wasserstoff, aber da, wo wir eigentlich hinwollen, das ist der grüne Wasserstoff, hergestellt per Elektrolyse, also sprich eigentlich aus Ökostrom und Wasser. Man macht nichts anderes, als mit Strom dieses Wasser aufspalten in seine ursprünglichen Bestandteile, nämlich in Wasserstoff und Sauerstoff.
Also der grüne ist sozusagen der ideale Wasserstoff, wenn man CO2-neutral Energie produzieren will.
Wenn man das mit Ökostrom macht. Man könnte natürlich theoretisch auch anderen Strom nehmen, dann ist es kein grüner Wasserstoff.
Okay, da kommen wir auch noch mal ein bisschen genauer drauf am Ende, was da noch für Hürden vielleicht im Weg liegen, auch vielleicht bürokratische Hürden. Es wird jetzt von einigen Leuten viel Hoffnung in diesen grünen Wasserstoff gesetzt. Warum denn eigentlich? Wofür soll der dann perspektivisch genutzt werden?
Also es gab eine Zeit lang einen richtigen Wasserstoff-Hype vor einigen Jahren, weil man dachte, das ist der Schlüssel zum Gelingen der Energiewende. Wir haben ja das Problem, dass wenn wir Ökostrom erzeugen wollen, wir den nur bekommen momentan, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht oder wenn Biomasse zur Verfügung steht. Und die Idee war, wir haben ja oft Phasen, wo wir viel zu viel Ökostrom im Netz haben, wenn die Sonne sehr intensiv scheint, wenn sehr viel Wind weht, dass man gedacht hat, ah, wunderbar, dann nehmen wir diesen Strom und stellen per Elektrolyse diesen grünen Wasserstoff her. Und wenn wir Wind und Sonne nicht haben und dann Strom brauchen, dann nehmen wir einfach diesen grünen Wasserstoff und verbrennen den in Gaskraftwerken und machen dann daraus Strom. Das würde am Ende dazu führen, dass wir tatsächlich ein komplett klimaneutrales Stromsystem haben, weil wir immer grünen Strom erzeugen können. Entweder direkt aus Wind und Sonne oder eben aus dem grünen Wasserstoff. Soweit die Theorie.
Klingt jetzt nach einem großen Aber.
Genau, soweit die Theorie. In der Praxis gibt es mehrere Probleme. Das erste Problem ist, das braucht extrem viel Strom. Also das kostet momentan zumindest noch richtig, richtig viel Geld. Und das zweite Problem ist, man dachte so, ja, die Elektrolyseure, die lässt man dann eben immer dann laufen, wenn wir zu viel Strom haben. Jetzt sagen aber die deutschen Maschinenbauer, das geht zwar, aber eigentlich sind diese Maschinen, diese Elektrolyseure so ausgelegt, dass die idealerweise durchlaufen. Also die sind eigentlich, das, was man bisher Standtechnik hat, ist nicht dafür gedacht, dass man das ständig hoch und runter fährt. Kann man machen, wird aber dadurch nicht besser.
Und aber ungeachtet dieser Probleme oder Herausforderungen gibt es ja zumindest Projekte, die sich damit sehr konkret befassen. Und ein Ort, wo künftig die Produktion von grünem Wasserstoff im besten Fall anlaufen wird, ist das kleine, beschauliche Bad Lauchstädt im Süden Sachsen-Anhalts. Die haben ein ziemlich großes Projekt und da warst du eben auch für Tschüss Kohle, Hallo Zukunft jetzt schon mehrfach. Da steht ein gigantischer oder entsteht ein gigantischer Elektrolyseur. Was hat es da in Bad Lauchstädt mit diesem Elektrolyseur auf sich?
Ja, wir begleiten schon länger Cornelia Müller-Pagel, das ist die Projektleiterin des Energieparks Bad Lauchstädt. Und der Energiepark Bad Lauchstädt, das ist im Grunde genommen eine große Anlage auf dem Acker, würde ich jetzt sagen. Da stehen ganz viele Windräder herum und diese Windräder sollen eben Strom machen für einen großen Elektrolyseur, der dann dort grünen Wasserstoff erzeugen soll. Mhm. Und Bad Lauchstädt ist bereits angeschlossen an das Wasserstoffkernnetz. Das gibt es da schon. Da gibt es eine Verbindung zum Chemiepark Leuna und über diese Verbindung soll dann der grüne Wasserstoff in diesen Chemiepark fließen. Und das gilt so als das große Pilotprojekt. Und Cornelia Müller-Pagel ist eben eine dieser Personen, die wir über mehrere Jahre begleiten. Eine ganz spannende Frau, weil eigentlich Juristin, also die hat eigentlich ursprünglich gar nichts mit grünem Wasserstoff zu tun gehabt. Wir können mal kurz reinhören. Ich habe sie bei Beginn des Podcasts nämlich mal gefragt, warum macht sie das eigentlich, dieses Projekt?
Was bedeutet Energiewende für Sie persönlich?
Ganz persönliche Antwort, also wenn Sie mich ganz persönlich als Mensch fragen, habe ich 3 Kinder und will mir tatsächlich nicht den Vorwurf mal machen lassen, warum hast du nicht, ne? Warum hast du nichts gemacht? Und da bin ich ziemlich happy und sehr stolz, dass ich sagen kann, ich habe was gemacht. Ich habe an der Energiewende mitgebaut.
Ja, und das macht sie immer noch. Also Cornelia Müller-Pagel, wirklich eine ganz tolle Frau. Ich würde sagen, es gibt in Ostdeutschland niemanden, der sich so gut mit grünem Wasserstoff auskennt wie sie. Und die hat sich das aber alles draufgesattelt, so in den letzten Jahren, weil, wie gesagt, sie ist eigentlich Juristin.
Und kannst du das Projekt trotzdem noch ein bisschen genauer beschreiben? Du hast ja schon gesagt, die ist da irgendwo auf dem Feld sozusagen, diese Anlage. Aber wie sieht es da konkret aus und wie ist die Akzeptanz vor Ort? Wie muss man sich dieses große Projekt da vorstellen?
Beginnen wir mal mit der Akzeptanz. Das ist eine Chemieregion, ja, Sachsen-Anhalt, Sachsen, so die Ecke. Da wird schon seit jeher Chemie gemacht. Das heißt, mit grüner Wasserstoffproduktion haben die Leute dort eigentlich keine Probleme. Also die Akzeptanz, würde ich sagen, ist da. Außer, wo es tatsächlich Widerstände gegeben hat, war bei dem Bau der zahlreichen Windräder, die zusätzlich nötig waren, um den Elektrolyseur betreiben zu können. Aber ansonsten sind die da eigentlich alle ganz fein damit. Zumal man sagen muss, das heißt zwar Energiepark Bad Lauchstädt, aber das ist 6 Kilometer von der Stadt weg. Also wenn man da steht, da ist nichts. Hm. Ja. Also Rübenacker und Windräder. Und da steht eben mitten in der Landschaft dann diese Elektrolyseanlage. Und ich habe sie damals auch gefragt, warum denn nun gerade hier ist. Hat nämlich noch andere Gründe. Mhm. Nicht nur, dass das weit weg ist von der Bevölkerung, sondern es gibt schon Gründe, warum man das gerade dort baut. Und das hat mit den geologischen Besonderheiten zu tun. Da gibt es nämlich Untergrundspeicher.
Wir haben hier eine hervorragende geologische Infrastruktur, um Kavernen zu bauen. Das sieht man daran, dass wir hier schon ein großes Erdgas-Kavernenfeld haben, was man dann auch umnutzen kann bzw. erweitern kann um Wasserstoffkavernen. Wir haben es getan, wir haben eine Kaverne bereits unter Sohle, die für Wasserstoff parat ist. Wir haben weiterhin hier ein sehr, sehr großes Potenzial für erneuerbare Energien. Das sehen Sie hier auch mit den vielen Windrädern, die sich schon drehen. Also dass wir hier Zugriff auf entsprechende erneuerbaren Strom haben, den wir ja brauchen, um den grünen Wasserstoff zu produzieren.
Also sprich, allein aufgrund der Lage eignete sich das sehr. Das muss man vielleicht nochmal kurz erklären, weil nicht alle wissen, was sind Kavernen. Also das sind große Hohlräume im Boden aus letztlich Salzgestein. Und die werden bisher genutzt, um dort Erdgas zu speichern, zum Beispiel für den Winter, unsere Wintervorräte. Und die Idee ist eben langfristig, diese Erdgasspeicher im Untergrund umzuwidmen für Wasserstoffspeicherung.
Das klingt nach idealen Ausgangsbedingungen, aber trotzdem wird ja noch kein grüner Wasserstoff dort in großem Umfang produziert, richtig?
Das ist richtig. Hm. Eigentlich sollte das anders sein. Hm. Man wollte schon vergangenes Jahr damit anfangen. Aber es ist wie so oft bei so Energiewendeprojekten, es hat dann eben doch länger gedauert. Das hat verschiedene Gründe. Ich könnte noch mal kurz abspielen, was sie selber dazu sagt. Dann hören wir uns einfach an, warum hat es denn jetzt eigentlich länger gedauert?
Was uns zum Beispiel sehr, sehr viel Zeit gekostet hat, ist die Veränderung des Montageablaufs. Wir sind davon ausgegangen, dass wir parallel alle drei Module montieren können. Dann stellte sich raus, dass das aufgrund der Reinheitsanforderungen nicht geht. Und das alleine hat über 12 Wochen Verzögerung in den Zeitplan reingebracht.
Also klingt jetzt erstmal irgendwie sehr technisch. Mhm. Vielleicht erkläre ich es nochmal ein bisschen. Also das ist ein großer Elektrolyseur, der besteht aus einzelnen Teilen. Man hat erst gedacht, okay, drei Bausteine, die schiebt man alle gleichzeitig da rein. Dann hat man festgestellt, naja, wenn da was schief geht, ist vielleicht nicht so gut. Wir fangen mal mit einem an. Wenn das funktioniert, dann nehmen wir den zweiten. Und wenn das funktioniert, nehmen wir den dritten Teil der Elektrolyse. Und deswegen hat es jetzt eben länger gedauert. Und hinzu kommt eben, das ist alles noch so, das ist nicht wie eine Autofabrik, das ist wie Manufaktur, also so ein Elektrolyseur, das ist wie so ein Prototyp, der dahingestellt wird. Und da passiert mal irgendwas Unvorhergesehenes und dann dauert es eben wieder länger und deswegen hat sich das verzögert.
Und legt man sich denn vor Ort fest, wann dann der Betrieb aufgenommen werden kann?
Also hoffentlich dieses Jahr.
Okay, immerhin. Und wenn es denn dann soweit ist, wer wird denn dann diesen ersten grünen Wasserstoff aus Bad Lauchstädt nutzen? Ist der dann für die Privathaushalte oder ist der für die Wirtschaft oder wer profitiert dann davon?
Also wenn man so einen großen Elektrolyseur baut, klar, braucht man am Ende jemanden, der den grünen Wasserstoff kauft. Jetzt haben alle vielleicht schon mal gehört, oh, der ist irgendwie teuer, grüner Wasserstoff. Können wir auch nochmal kurz reinhören, weil auch darüber habe ich mit Cornelia Müller-Pagel in einer unserer Folgen gesprochen. Was kostet das denn eigentlich?
Wie teuer ist denn der Wasserstoff dann, den Sie hier machen, im Vergleich zu, ich sag mal, herkömmlichen Wasserstoff, den man ja momentan aus Erdgas gewinnt?
Ja, also es hängt natürlich maßgeblich am Erdgaspreis, wie viel teurer wir sind. Aber wenn man mal von den Durchschnittspreisen in der Vergangenheit ausgeht, dann kann man schon so sagen, mindestens Faktor 3 bis 4, 5, es variiert so ein bisschen, ja. Also es ist schon deutlich teurer. Was auch eine Herausforderung ist.
Wer kauft es dann? Also Sie haben ja jetzt jemanden, der es kauft, aber vielleicht macht er das ja nur, weil er nett ist oder weil er grün werden will.
Nee, also weil nett ist, macht das hier keiner. Also wir machen das Projekt auch nicht aus purem Altruismus. Wir wollen mit diesem Projekt heute und auch in Zukunft Geld verdienen. Und zwar alle Projektpartner, wie wir hier versammelt sind.
Ja, da gehe ich mal kurz rein. Mhm. Also die Frage, wer kauft das, wenn das 3 bis 5 Mal so viel kostet? Das ist ein Unternehmen im Chemiepark Leuna, konkret die Totalraffinerie, die diesen Wasserstoff auch kauft. Warum kaufen die Wasserstoff, der 3-mal so teuer ist wie herkömmlich aus Erdgas? Kann man erklären. Es gibt politische Vorgaben, das sind die sogenannten THG-Quoten. Also die Raffinerien sind angehalten, bei der Herstellung zum Beispiel von Kraftstoffen möglichst wenig CO2 auszustoßen. Mhm. Das ist auch der Grund zum Beispiel, warum wir an den Tankstellen E10 haben. Ja, da wird also 10% Biokraftstoff beigemischt. Mhm. Und so ähnliche Quoten gibt es auch für die Beimischung für grünen Wasserstoff. Mhm. Ist auch gerade wieder in der politischen Diskussion. Aber letztlich, ganz vereinfacht gesagt, ist es so, dass die Raffinerie diesen grünen Wasserstoff nimmt, ihn in ihren Produktionsprozess mit verarbeitet, deswegen am Ende sich auf dem Papier abzeichnen lassen kann. Wir haben in der Produktion und dann auch die Autos beim Fahren, wenn die unseren Kraftstoff verbrennen, weniger CO2 ausgestoßen und deswegen sparen die dann das Geld für die CO2-Zertifikate ein. Also es ist ein politisch regulierter Markt letztlich, weil sonst würde diesen grünen Wasserstoff natürlich niemand kaufen.
Also das bedeutet, die müssen ja auch explizit grünen Wasserstoff nehmen und können nicht den grauen zum Beispiel nutzen, weil da entsteht ja dann trotzdem CO2, was dann zwar verpresst wird oder weiterverarbeitet wird oder wie auch immer, aber er ist eben nur grün, wenn es Ökostrom ist. Und deswegen müssen sie zwingend grünen Wasserstoff nutzen, um dieses Label zu bekommen.
Genau, also die Raffinerien sind momentan eigentlich auch die große Hoffnung der Erbauer von solchen Elektrolyseanlagen, weil die Raffinerien sozusagen mit dem Einsatz von dem grünen Wasserstoff die Möglichkeit haben, ihre Produktion, also insbesondere auch die Kraftstoffproduktion für die Tankstellen, irgendwie grüner zu kriegen. Mhm. Und deswegen ist das für die interessant. Und wie interessant das ist, das hängt eben dann wiederum von den politischen Entscheidungen ab. Mhm. Also sprich, wenn der Staat sagt, wir brauchen eine höhere Quote, also es heißt THG-Quote, Treibhausgasquote. Ja. Wenn der Staat sagt, wir brauchen da eine höhere Quote, dann müssen die natürlich auch irgendwie noch grüner werden und dann müssten sie auch mehr von diesem grünen Wasserstoff kaufen.
Das heißt aber, es gibt ein Risiko, denn wenn sich die politische Situation dahingehend verändert, dass man die Klimaschutzmaßnahmen weiter zurückschrauben würde, dann gäbe es auch keinen Anreiz mehr, in die grüne Wasserstoffproduktion zu investieren, weil man den dann eigentlich nicht braucht, sondern man braucht ihn nur, um diese Vorgaben zu erfüllen. Sprich, wenn es die Vorgaben nicht mehr gibt oder sie gelockert würden, braucht man auch den grünen Wasserstoff nicht mehr.
Das ist vollkommen korrekt. Also momentan hängt letztlich der Erfolg dieser Elektrolyseanlagen ein bisschen davon ab, dass die Politik die Rahmenbedingungen so setzt, dass es sich für die Produzenten auch lohnt. Wobei die Hersteller, wie zum Beispiel auch Frau Cornelia Müller-Pagel, immer sagen, einerseits brauchen wir Regularien, andererseits gibt es Regularien, die machen uns das Leben total schwer als Hersteller und die müssten weg.
Auf die Regularien gehe ich dann mit Frau Kempfert auch noch ein bisschen genauer ein. Ich habe noch eine Frage und zwar, weil ich so sage, wenn dann die politischen Vorgaben sich ändern, und kann man denken, es ist ja allgemein gültig, dass Klimaschutz großgeschrieben wird, wird er ja aber nicht so zwangsläufig. Es gibt Personen, die den zurückschrauben wollen. Da müssen wir gar nicht in die USA zu Donald Trump schauen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zum Beispiel, auch der fällt damit auf, dass er sagt, naja, die Energiewende, wie sie jetzt stattfindet, ist eigentlich gescheitert und salopp gesagt, müssen wir das alles so umsetzen. Das heißt, die Vorzeichen stehen doch eigentlich schlecht dafür, dass sich dieser grüne Wasserstoff etabliert, oder?
Naja, ich glaube, auf lange Sicht wird es schon gelingen, dass man die Herstellung preiswerter bekommt. Man wird sicherlich nicht bei den Preisen rauskommen, die man heute für grauen, also sprich für Wasserstoff aus Erdgas bezahlt. Aber natürlich wird, je mehr Elektrolyseure gebaut werden, wird die Herstellung dieser Anlagen günstiger. Wenn die Politik noch ein bisschen guckt, wo man regulieren kann, kann man vielleicht auch die Produktion ein bisschen günstiger machen und so weiter. Also da ist schon noch ein bisschen Potenzial drin. Und tatsächlich, ich begleite ja im Rahmen dieses Langzeitprojekts auch noch einen Kraftwerksbauer, der auch schon ein Kraftwerk gebaut hat, das theoretisch grünen Wasserstoff verbrennen könnte, anteilig. Ja, das ist das Heizkraftwerk Leipzig Süd. Das ist ein wasserstofffähiges Heizkraftwerk. Hat zwar noch nie grünen Wasserstoff gesehen, aber wäre wohl technisch in der Lage, den auch zu verbrennen. Und den habe ich auch damit konfrontiert und habe gesagt, Thomas Brandenburg heißt der, habe gesagt, also Herr Brandenburg, Sie bauen hier irgendwie Kraftwerke für grünen Wasserstoff, aber der ist viel zu teuer. Und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer läuft durch die Gegend und sagt, das lohnt sich alles nicht und eigentlich ist die Energiewende gescheitert. Und das fand ich ganz spannend, weil er zum einen sagt, naja, also Transformation geht natürlich nicht immer geradlinig. Da gibt es immer auch Rückschläge. Und da gibt es auch Verlierer in so einem Prozess. Aber was man eben aus seiner Sicht auf keinen Fall sagen könne, ist, dass die Energiewende gescheitert ist. Und wir können es mal anhören, was uns Thomas Brandenburg in der diesjährigen Podcast-Folge eben genau zu diesem Vorwurf gesagt hat, der von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kam.
Es ist halt immer die Frage, was will man mit solchen Aussagen bezwecken? Und für mich, ich bin Ingenieur und ich kenne sehr viele Ingenieure und auch sehr viele junge Ingenieure. Und die brennen dafür, tatsächlich diese Energiewende zum Erfolg zu bringen, neue Lösungen zu entwickeln, große Lösungen zu bauen, die schon da sind und am Ende dafür zu sorgen, dass auch die nächsten Generationen hier sicher mit Energie versorgt werden und das vor allen Dingen ohne fossile Energieträger. Und dann ist jetzt die große Frage, warum man die immer wieder demotiviert mit solchen Aussagen.
Ja, also hört man raus, der war so ein bisschen sauer.
Ja, und das aus der Praxis, ja. Der Mann aus der Praxis sagt also, kann schon funktionieren und warum muss man da so gegen wettern?
Also technisch funktioniert das, ne? Also auf dem Papier ist das auch mit dem Verbrennen des grünen Wasserstoffs zumindest anteilig erstmal in entsprechend ausgerüsteten Gaskraftwerken möglich. Aber es ist eben wirklich der Preis, ne? Wir sind eben bei einem Preis, der so hoch ist, dass jeder, der sich ein bisschen damit länger befasst hat, sagt, das macht keinen Sinn, das in großen Kraftwerken zu verbrennen. Stellt sich die Frage, warum stellen wir jetzt trotzdem grünen Wasserstoff her? Mhm. Also die Antwort ist, glaube ich, weil wir natürlich auf lange Sicht eben doch dahin kommen wollen und auch müssen. Also wie sollen wir sonst klimaneutral werden? Mhm. Beziehungsweise irgendwann, das ist jetzt zwar nicht schnell, aber irgendwann ist dieses Erdgas, was wir momentan nutzen für die Wasserstoffproduktion oder das wir nutzen, um die Wohnungen warm zu machen, das ist ja irgendwann auch alle. Ja. Das erleben wir beide wahrscheinlich nicht mehr, aber trotzdem, der Tag wird kommen. Ja? Und spätestens dann wird es eben dann doch entsprechende Lösungen geben müssen. Bis dahin macht es aus meiner Sicht trotzdem Sinn, auch ein bisschen Wasserstoffproduktion in Deutschland zu haben, das eben einzusetzen, zum Beispiel in der chemischen Industrie, um vielleicht auch eine grünere Chemie zu bekommen oder um es eben einzusetzen in den Raffinerien, um eben die Kraftstoffproduktion ökologischer machen zu können. Also es macht schon Sinn, aber es muss eben politisch begleitet werden, weil wenn man jetzt rein auf die Kosten schaut, also dann macht das von sich aus, glaube ich, kein Unternehmen, das sagt, hurra, ich kaufe jetzt den Wasserstoff zum vierfachen Preis.
Also du legst dich fest und sagst, kurzfristig wird es jetzt kein essentieller Bestandteil für die grüne Energieversorgung werden.
Das würde ich sagen, kurzfristig auf keinen Fall. Das wird eine Weile dauern, bis wir erstens die Mengen überhaupt selber herstellen oder einkaufen können aus anderen Ländern, die in der Lage sind, uns so zu versorgen, dass wir die auch in Gaskraftwerken verbrennen können. Trotzdem macht es aus meiner Sicht Sinn, diesen Weg weiter zu verfolgen, weil es auf lange Sicht eben dann doch eine Lösung sein kann und weil wir eben auch jetzt schon bestimmte Einsatzgebiete für diesen grünen Wasserstoff haben, aber eben vor allem, würde ich sagen, in der chemischen Industrie weniger, um ihn in Kraftwerken zu verbrennen und damit Strom zu erzeugen bzw. zu heizen.
Dankeschön, Ralf, für deine Information. Das war sehr interessant, auch dieses Langzeitprojekt mal ein bisschen näher kennenzulernen. Wer also mehr erfahren möchte über den Kohleausstieg im Mitteldeutschen Revier, dem empfehle ich sehr den Podcast Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Seit 5 Jahren gibt es das schon, 5 Staffeln gibt es. Und vielen Dank, Ralf.
Sehr gerne, Theresa.
Soweit der Blick in die Praxis vor Ort. Schauen wir uns jetzt etwas genauer den Theorieteil an. Und das kann ich tun mit Professorin Claudia Kempfert, Abteilungsleiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Hallo, Frau Kempfert.
Hallo, ich grüße Sie.
Schließen Sie sich der These meines Kollegen an, der ja im Grunde sagt, grüner Wasserstoff wird kurzfristig keine entscheidende Rolle spielen bei klimaneutraler Energieversorgung, aber man muss trotzdem am Ball bleiben?
Ja, also ich würde mich da anschließen. Es ist auch im Kern richtig, aber ich würde da noch unterscheiden zwischen kurzfristig und mittelfristig, aber auch dann langfristig. Weil kurzfristig, das stimmt, also in den nächsten Jahren, da wird grüner Wasserstoff eher keine entscheidende Rolle für die breite Energieversorgung spielen. Dafür ist er noch leider zu knapp, auch zu teuer. Die Elektrolysekapazitäten sind da doch gering und auch die Leitungen, Speicher und wasserstofffähige Kraftwerke, das fehlt ja alles noch weitestgehend. Also wer heute so tut, das könnte jetzt Wasserstoff so kurzfristig Heizungen, Pkw oder auch fossile Kraftwerke ersetzen, der weckt da falsche Erwartungen. Aber mittelfristig wird grüner Wasserstoff dort wichtiger, wo man keine direkte Elektrifizierung machen kann. Also in der Chemieindustrie bei Stahl und so weiter, Hochtemperaturprozessen oder auch in Raffinerien. Und da ist ja auch Leuna ein gutes Beispiel. Also grüner Wasserstoff kann dort ja auch den fossilen Wasserstoff gerade in industriellen Prozessen ersetzen. Mhm. Das sieht man ja gerade in der Chemie oder auch bei den Raffinerieprozessen. Und das finde ich einen sinnvollen Einsatz. Und aber langfristig spielt Wasserstoff dann als Speicher und Reserve im Energiesystem dann doch eine wichtigere Rolle. Und da ist ja auch die nationale Wasserstoffstrategie ganz eindeutig. Die wollen das ja auch ausbauen. Also ja, ich wäre dabei, Wasserstoff kurzfristig eher keine tragende Rolle, dafür noch zu knapp und zu teuer und die Infrastruktur fehlt. Aber mittelfristig durchaus eine wichtige Rolle, vor allen Dingen auch als Speicher.
Dann lassen Sie uns mal noch ein bisschen genauer auf die Kriterien schauen. Wir hatten es besprochen, dass da teilweise hohe bürokratische Hürden vorliegen. Es gibt Kriterien von der Europäischen Union aus dem Jahr 2023, in denen festgelegt wird, ab wann grüner Wasserstoff auch wirklich grün ist. Kurz gesagt kann man ja sagen, der Strom dafür muss aus erneuerbaren Energien stammen. Aber der Teufel steckt ja im Detail. Es gibt ja deutlich strengere Kriterien. Können Sie das nochmal überblicksartig erläutern? Ab wann ist grüner Wasserstoff laut EU-Kriterium auch wirklich grün?
Also grün ist Wasserstoff nur dann, wenn er tatsächlich mit zusätzlichem erneuerbaren Strom hergestellt wird. Das reicht also nicht, irgendwo ein grünes Zertifikat zu kaufen und gleichzeitig den Elektrolyseur mit fossilem Strom aus dem Netz dann laufen zu lassen. Das geht nicht. Also dafür hat die EU 3 zentrale Kriterien festgelegt. Das ist erstens die Zusätzlichkeit. Der Strom soll aus neuen erneuerbaren Anlagen kommen, damit die Wasserstoffproduktion nicht bestehenden Ökostrom auch aus anderen Verbrauchern dann von anderen Verbrauchern wegnimmt. Und zweitens die zeitliche Korrelation. Da geht es darum, dass Wasserstoff soll dann produziert werden, wenn erneuerbarer Strom auch tatsächlich erzeugt wird. Und drittens ist die räumliche Korrelation. Das heißt, die Stromerzeugung und die Elektrolyse müssen netzseitig sinnvoll zusammenpassen. Also etwa, wenn man in so einer derselben oder auch in so einem verbundenen, in so einer Strompreiszone zusammen ist und die Treibhausgasemissionen müssen runter oder die Treibhausgase müssen runter, da muss es deutliche Einsparungen geben. Die EU nennt hier mindestens 70% gegenüber fossilen Referenzen.
Und das mit dem räumlichen Zusammenhang, können Sie das nochmal erklären? Also bedeutet das, der Elektrolyseur muss tatsächlich in räumlicher Nähe zu der Stromquelle liegen?
Genau, also die Stromerzeugung und die Elektrolyse müssen netzseitig sinnvoll zusammenpassen. Also das kann eine verbundene Strompreiszone sein, das kann räumlich zusammenliegen, aber es darf nicht weit auseinanderliegen. Der Sinn dahinter ist der, dass man nicht einfach irgendwoher Strom dazukauft, sondern es muss wirklich eine Anlage sein, die netzdienlich zusammenpasst. Das ist so ein bisschen der Hintergrund da.
Aber das klingt schon ja auch etwas kompliziert. Macht man sich damit das Leben nicht unnötig schwer? Also wäre es nicht auch sinnvoll, diese Kriterien etwas aufzuweichen zugunsten der Wasserstoffproduktion? Oder muss man die in Kauf nehmen und damit auch möglicherweise höhere Kosten in Kauf nehmen, damit es eben ökologisch sinnvoll ist?
Na, ich wäre sehr vorsichtig mit einer Aufweichung. Also es machen die strengeren Kriterien Sinn. Sie machen das zunächst teuer, ja, gar keine Frage, aber sie verhindern, dass wir dann neue Scheinlösungen aufbauen. Also wenn Wasserstoff nur bilanziell grün ist, real aber zu zusätzlichem fossilem Strombedarf führt, dann gewinnen wir klimapolitisch nichts. Also die richtige Antwort ist nicht Kriterien schleifen, sondern die richtige Antwort ist eher erneuerbare Energien schneller ausbauen, Elektrolyseure systemdienlich betreiben, Genehmigungen beschleunigen, dann auch Netze und Speicher stärken, all das, was dazugehört, und Wasserstoff gezielt dort einsetzen, wo er dann auch den größten Nutzen hat, dann sinken auch tatsächlich die Kosten. Also kurz gesagt, lieber am Anfang sauber und etwas teurer als billig gerechnet und klimapolitisch wirkungslos.
Ich möchte trotzdem noch einmal einhaken. Es gibt Zahlen vom Energiewirtschaftlichen Institut der Universität Köln und die zeigen zum Beispiel, dass diese Wasserstoffproduktion um bis zu 20% teurer ist als ohne diese vorgegebenen Kriterien. Also hat man da nicht dann den ersten Schritt vor dem zweiten gemacht? Die Kriterien stehen schon mal, aber die Produktion kommt ja noch gar nicht hinterher. Und das wiederum demotiviert doch dann die Industrie, sich da reinzuhängen, oder? Weil es jetzt alles so teuer ist durch die Vorgaben.
Ja, ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, aber da muss man raus. Und das heißt dann aber nicht Kriterien schleifen lassen, sondern erneuerbare Energien schneller ausbauen. Dann kann man ja auch die Elektrolyseure dann mit grünem Strom bedienen und grünen Wasserstoff herstellen. Der ist dann zu Anfang etwas teurer, aber wird dann billiger. Sonst hat man ja von Anfang an die falschen Weichen gestellt und ist dann in so einem falschen Fahrwasser drin. Deswegen ist es wichtig, die Kriterien zu Anfang richtig zu setzen, dann auch das Richtige aufzubauen und dann so aufzubauen, dass man es auch langfristig nutzen kann. Und dann hat man am Ende auch mehr. Also Wasserstoff ist ja kein Ersatz für die Energiewende, sondern eher so ein Teil davon. Also deswegen ist es wichtig, denke ich, dass man da auch entsprechend heute schneller wird, und zwar insbesondere bei den erneuerbaren Energien, und dann auch die Elektrolyseure klug integrieren und den Wasserstoff dann auch dort einsetzen, wo er wirklich gebraucht wird. Ich bezeichne den grünen Wasserstoff ja immer als Champagner der Energieträger. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Er ist kostbar, nur etwas für besondere Anlässe. Und so sollte man es auch sehen. Und deswegen ist es zu Anfang etwas teurer. Kriterien müssen stimmen, aber dann hat man auch langfristig die richtigen Weichen gestellt.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe vom ARD Klima Update. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen und bis zum nächsten Mal.
Jetzt gibt es zum Schluss aber noch eine Hörempfehlung für alle, die die politischen Themen vielleicht mal nicht ganz so ernst betrachten wollen.
Hallo, ich bin Sarah Bosetti. Jeden zweiten Freitag spreche ich in meinem schönen Extra-3-Podcast mit einem Gast oder einer Gästin über alles, was in der Woche politisch wichtig war. Und wir haben den Podcast Bosettis Woche genannt, weil Sarah Bosetti darin alle zwei Wochen die Woche bespricht. Verrückt. Auf dem Niveau spielt sich das dann auch inhaltlich ab. Hört gerne mal rein. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Das also der Tipp für den vielleicht etwas lockeren Politikblick kurz vorm Wochenende. Die nächste Ausgabe vom ARD Klima Update gibt es in 14 Tagen in ARD Sounds. Und für alle, die auch gerne lesen und nicht nur hören, habe ich noch einen Hinweis. Es gibt das ARD Klima Update auch als Newsletter. Den kann man abonnieren unter mdr.de/klima.
Das ARD Klima Update.